Was Menschen aus Liebe tun. Wir begeben uns heute auf eine biblische Spurensuche. Die Bibel, das lässt sich so sagen, sie ist ja das große Buch der Liebe. Buch für Buch, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers geht es um Liebe. Die Liebe Gottes zu uns Menschen. Die Liebe, von der auch die Jahreslosung spricht. Alles bei euch lasst in Liebe geschehen. Doch, liebe Gemeinde, das ist eine so ganz andere Liebe als das große, zutiefst menschliche Gefühl der Liebe. Einer der bekanntesten Texte über die Liebe, wir haben ihn gerade gehört, das Hohelied der Liebe von Paulus, das mit diesen berühmten Worten endet: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Liebe ist die größte unter ihnen. Das Besondere an diesem Text ist, dass Paulus hier über die Liebe Gottes spricht. Er benutzt das griechische Wort Agape. Und dafür aber eben auch Bilder und Erfahrungen nutzt, die wir Menschen aus unserem eigenen Leben, von unserer menschlichen Liebe, der Philia, dem Eros, herkennen. Der Text funktioniert wie ein Gleichnis. Mit der Agape, mit der Liebe, die, in der Gott sich den Menschen hingibt, mit dieser spirituellen, die Menschen in geschwisterlicher Weise auf Augenhöhe verbindenden Liebe, ist es wie mit der Philia, der freundschaftlichen Liebe und Verbundenheit, es im besten Fall sein kann, langmütig und freundlich, gütig, nicht eifernd, ihr wisst schon, ihr kennt es ja. Und natürlich verstehen wir zugleich, dass auch die göttliche Liebe, die Agape, leidenschaftlich, erotisch ist. Sie kann entflammen, kann knistern, kann brennen, das ganze Sein umfassen und ergreifen, kann unbedingt sein. Und doch grenzt Paulus die Agape von dem Eros ab. Die Agape macht das Gegenüber nicht zum Objekt. Die Agape ist eine Liebe einvernehmlichen, eine Liebe achtsamen Miteinanders. Wir begeben uns auf eine biblische Spurensuche. Das Grönländische soll über 100 Worte für den Schnee kennen. Das Griechische kennt immerhin drei Worte, ich habe sie schon genannt, für die Liebe. Das Deutsche und Hebräische haben je nur ein Wort, Liebe, Ahaba. Wir suchen heute nicht nach der Agape, der Gottesliebe, oder auch nach der von ihr inspirierten oder auch eigenständige Nächsten- oder sogar Feindesliebe der Menschen. Wir suchen nach dem großen menschlichen Gefühl im Rahmen dieser Predigtreihe, nach dem Eros, nach der Philia. Wir suchen nach den Geschichten von Verliebtsein und von Lieben, nach Romantik, wenn Sie so wollen, wobei bewusst sein muss, dass die Verknüpfung von Partnerschaft und Liebe, von Partnerschaft und Ehe mit Liebe, nun ein sehr neuer Anspruch, ein luxuriöses, oft genug auch ruinöses Idealbild unserer modernen Zeit ist. Man konnte früher nicht heiraten, wen man geliebt hat. Man musste lieben, wen man geheiratet hat. Oder viel häufiger noch und fast ausnahmslos für Frauen, mit wem man verheiratet wurde. Was Menschen aus Liebe tun, eine biblische Spurensuche. 7 Jahre warten. Arbeiten. Sich verzehren. Und dann noch einmal 7 Jahre Fronarbeit zu leisten. So war es bei Jakob. Für mich ist es die anrührendste Liebesgeschichte der Bibel. Bemerkenswert, dass dann auch die Predigt zum Gefühl des Hasses an dieser Geschichte ihren Ausgang nimmt. Also wie Jakob seinen Bruder Esau um den Segen des Vaters betrügt, wie er dann zu seinem Onkel Laban fliehen muss und wie am Brunnen bei Haran der ergaunerte Segen das erste Mal seine Kraft zu entfalten scheint, als Jakob seine Cousine Rahel erblickt. Und sofort gegen alle Gewohnheiten schiebt Jakob ihr in der Mittagshitze den Stein vom Brunnenloch, um ihre Herde zu tränken. Er küsst sie und gibt sich weinend als ihr Cousin zu erkennen. Was für ein schönes Bild, was Menschen aus Liebe machen. In der Mittagshitze den schweren Stein vom Brunnenloch schieben. Und Rahel, so heißt es, war schön von Gestalt und von Angesicht. Und Jakob gewann sie lieb. Und als es an der Zeit ist, schlägt Jakob seinem Onkel Laban vor, dass er für Rahel 7 Jahre als Labans Hirte arbeiten würde. 7 Jahre. Eine wahrhaft heilige Brautzeit, in der er reichlich Gelegenheit haben sollte, für Rahel Steine von Brunnenlöchern in der Mittagshitze zu schieben. Und als die lang ersehnte Hochzeit endlich gefeiert wird, da wurde Jakob, der Betrüger, dann selbst betrogen, denn am Morgen danach ist es nicht Rahel, die im Hochzeitsbett liegt, sondern ihre ältere Schwester Lea. Leas Augen, so heißt es, aber waren sanft, so übersetzt es Martin Luther. Das ist eine recht euphemistische Untertreibung. Matt trifft das hebräische Wort eher, aber eigentlich steht da, Lea hatte die blöde, glotzenden Augen einer Kuh. Sie war in jedem Fall nicht die, die Jakob wollte. Und so geht es in dieser Geschichte also einmal nicht nur um Blut, Erbschaft und Geschäfte, in dieser Geschichte um Partnerschaft, sondern tatsächlich um Liebe, romantische Liebe, festgemacht an Äußerlichkeiten wie der schönen Gestalt und dem fehlenden Glanz der Augen. Jakob hatte Rahel lieber als Lea, er liebt sie. Aber wie verträgt sich das mit den damaligen Sitten, dass zuerst die älteste Tochter zu verheiraten ist? Und wie verträgt sich diese Liebe mit dem Segen Gottes? Es wird nachverhandelt. Von Laban erhält Jakob auch Rahel zur Frau, muss dafür dann aber weitere 7 Jahre für ihn dienen. Der Handel um den Gottessegen, nun, der ist sogar noch verstrickter. Als Gott sieht, dass Lea ungeliebt war, so steht es in der Bibel, da macht er Lea fruchtbar. Es ist, als kämpfe Gott gegen die romantische Liebe Jakobs an. Und so beginnt ein kurioser Liebeswettstreit zwischen Lea und Rahel, in den auch ihre Mägde mit hineingezogen werden. Also Rahel ist die Geliebte, doch es liegt eben kein Segen auf ihrer romantischen Liebe. Rahel bleibt kinderlos. Lea hingegen ist reich gesegnet, sie gebiert Jakob einen Nachkommen nach dem anderen, mal eben 4 Söhne. Was für eine Demütigung für Rahel, die Kinderlose. Sie möchte am liebsten sterben oder sogar Und sogar Jakob ist zornig, dass sich bei ihr einfach nichts tut. Wie kann das sein? Fragen sich beide. Was für ein Unrecht? Wer ist schuld? Wer die Not unerfüllter Kinderwünsche kennt, liebe Gemeinde, der weiß, dass die Finsternis dieses Tales auch tiefe Auswirkungen auf die Beziehungen hat. Künstlich nachzuhelfen, das hieß damals, die eigene Magd an die Liebesfront zu schicken und sie im eigenen Schoß dann gebären zu lassen. Das Kind galt dann auch rechtlich als das eigene Kind. Also, so kommen die weiteren Söhne Jakobs nun im Doppelpack. Erst von Rahels Magd, dann von Leas Magd und dann nach einem Handel um Liebesäpfel noch einmal von Lea. An diesem Punkt des biblischen Groschenromans hat Jakob 10 Söhne und es wird sogar eine Tochter erwähnt. Erst jetzt hat Gott ein Einsehen, wenn auch zögerlich, mit Rahel. Josef heißt ihr erster eigener Sohn. Und später, sehr viel später, folgt dann Benjamin und bei seiner Geburt stirbt die geliebte Rahel. Und Jakob bewahrt ihr seine Liebe in den Sorgen eines Helikoptervaters, in der Bevorzugung, in den bunten Kleidern, die Jakob seinem Erstgeborenen Josef schenkt. Das ist dann eben der Anfang einer neuen, weniger romantischen Geschichte um Begünstigung, um Neid und Hass. Josef und seine Brüder. Letztlich wirkt die Liebe Jakobs sogar bis in die nächste Generation hinein und zeigt damit, wie quer diese zutiefst menschliche Liebe zu den Gepflogenheiten der Zeit, aber eben auch zu Gottes um Ausgleich bemühte Segensliebe steht. In biblischen Autoren, es sind ausnahmslos Männer, es ist ausnahmslos die Perspektive der Männer, in denen die Bibel diese Geschichten erzählt. Den biblischen Autoren ist die menschlich-romantische Liebe suspekt. Eine solche Liebe oder auch nur das Verlangen nach ihr macht Menschen so blind und verletzbar, dass sich sogar die Machtverhältnisse der Geschlechter auf den Kopf stellen. Es klingt fast wie eine Warnung von Mann zu Mann, wenn zum Beispiel im Richterbuch erzählt wird, wie Delila ihren Mann Simson immer wieder bedrängt, dass er ihr das Geheimnis seiner Stärke verraten möge. Nun letztlich erlingt Simson ihrem Charme. Eine schöne Nacht, sie schneidet ihm die Locken ab und vorbei ist es mit seiner Unbesiegbarkeit. Es passt ins Bild, dass der biblische Erzähler den großen Simson schon vorher als Schürzenjäger darstellt, der sich recht wahllos in jede Frau verliebt, die nicht bei 3 auf dem Baum ist. Also, liebe Männer, seid gewarnt. Das menschliche Gefühl der Liebe ist trügerisch. Es ist gefährlich. Sie macht selbst starke Männer wie Simson verletzlich wie ein schlafendes Kind. Die Warnung gilt selbst dann, wenn die Mächte weiblicher Verführung im Dienst Israels wirksam werden. Die Witwe Judith, nach der ein ganzes biblisches Buch benannt ist, wird zur Heldin, weil sie es mit ihren weiblichen Reizen, mit prächtigen Gewändern, Duft, Charme, Sexappeal schafft, das Vertrauen der assyrischen Belagerer zu gewinnen und die erste Gelegenheit nutzt, den betrunkenen Heerführer Holofernes mit dessen eigenen Schwert zu köpfen, als die beiden erstmals allein sind. Also Männer, seid gewarnt, die menschliche Sehnsucht nach Liebe ist gefährlich. Was Menschen aus Sehnsucht nach Liebe tun, kopflos werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird in diesen beiden letzten Geschichten schon deutlich, wie dünn der Boden menschlicher Liebe tatsächlich werden kann, wenn Liebe eigentlich gar keine Liebe, sondern nur äußerliches Begehren ist. Das ist den biblischen Autoren in ihrer Zeit vielleicht sogar noch bewusster, wie dünn dieser Boden ist als uns heute. Jeder und jede von uns heute kennt ja genug gute Geschichten von menschlicher Liebe. Sei es aus eigener Erfahrung, was wir uns alle wünschen, sei es in der Familie oder bei Freunden, oder sei es vielleicht auch nur aus Büchern oder aus dem Kino. In früheren Zeiten war das anders. Geschichten wie die von Jakob und Rahel waren eben sehr selten in Zeiten, in denen Partnerschaft mehr Existenzsicherung und mehr Geschäft waren als Romantik. Andere Geschichten standen dafür umso mehr vor Augen. Geschichten, die nichts mit Liebe zu tun haben, sondern nur mit dem Zerrbild der Liebe, mit Verlangen, mit Gewalt, mit der Hierarchie der Geschlechter, mit Macht und Ohnmacht. Und das Ganze in der Bibel immer erzählt aus männlicher Sicht. Wie die Geschichte von David und Bathseba. Das ist eine der verstörendsten Geschichten der Bibel, verstörend auch wegen des Umgangs mit ihr. Ich habe sie als Kind im Kindergottesdienst noch als ein Beispiel mir erzählen lassen, einer besonders romantischen Liebe. Wie der König an einem lauen Sommerabend vom Dach seines Palastes zufällig sieht, wie eine Frau sich wäscht. Und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Die Liebe als Eros. An dieser Stelle ist die Geschichte noch offen, wie die Geschichte von Jakob und Rahel, doch im Folgenden degradiert das rein äußerliche Verlangen alle anderen zu Objekten des mächtigen Königs. Obwohl David mitgeteilt wird, dass Bathseba verheiratet ist, lässt der König sie einfach holen. Er schläft mit ihr. Hier fehlen dem Hebräischen die Worte. Er vergewaltigt sie. Bathseba wird schwanger. David will damit nichts zu tun haben. Er will das Kind Bathsebas Mann Uriah unterschieben. Als das nicht klappt, schickt er Uriah in den Krieg, damit er stirbt in die vorderste Front und muss dann wohl oder übel Bathseba zur Frau nehmen. Hat diese Geschichte, liebe Gemeinde, irgendetwas mit Liebe, gar romantischer Liebe zu tun? Oder nur mit Gewalt und Macht? Immerhin ist das Urteil der biblischen Erzählung an dieser Stelle eindeutig. Dem Herrn missfiel, was David getan hat. Und der biblische Erzähler zeigt mit einer Parabel, die direkt folgt, sogar noch auf, dass Davids Schuld nicht nur im Ehebruch besteht, sondern eben in der Ausnutzung seiner königlichen, seiner männlichen Macht. Hier geschieht tatsächlich so etwas wie ein zumindest kleiner Wechsel hinein in die Perspektive der Betroffenen. Doch der Schmerz bleibt. Uriah bleibt tot. Bathsebas Leben entweiht. Ihr erster Sohn wird als Kind der Schuld namenlos sterben. Doch was kann dieses Kind? Was kann Uriah, was kann Bathseba dafür? Was Menschen aus Liebe tun. Nein, sagt die Bibel, hier geht es nicht um Liebe, sondern um Schuld. Hört nur, hört, so gefährlich kann diese rein menschliche Liebe des Eros sein, wenn sie nichts anderes ist als ein äußeres Verlangen, das den anderen dann nur noch zum Objekt der eigenen Besitz- und Machtansprüche degradiert. Mit Liebe hat das nichts zu tun. Die großen Gefühle, heißt unsere fränkische Predigtreihe und Liebe, dieses Gefühl, das wir wohl alle kennen, darf da natürlich nicht fehlen. Und hier in Nürnberg ist es, wie ich finde, ganz passend dann auch der Abschluss. Doch es ist schwierig. Anders als andere Gefühle steht das menschliche Lieben nach biblischer Sicht in Konkurrenz zu der von Gott kommenden Liebe mit ihren reichen Segnungen. Und es bleibt so tatsächlich nicht viel Platz für das menschliche Lieben. Und wenn es sich Raum verschaffen will, wie bei Jakob und Rahel in der Geschichte, dann führt das auch gleich zu Problemen. Sehr deutlich ist die Bibel im Blick auf die Gefahren. Wer weiß schon, was echte, was bleibende Liebe ist? Kann ich dem Gegenüber auch trauen? Wird mir nur etwas vorgemacht oder mache ich mir selbst oder meinem Partner, meiner Partnerin etwas vor? Wie schnell kann menschliche Liebe fade und leer werden? Oder kippen in Machtkampf, ja in Krieg? Was Menschen aus Liebe tun? Und wie schnell ist die Liebe dann eigentlich gar keine Liebe mehr? Vielleicht ist sie es auch nie gewesen, sondern von vornherein nur ein Zerrbild, eine Begierde, ein Machtanspruch, der andere tief verletzt und tötet. All das erzählt die Bibel. Noch viel mehr bleibt im Ungewissen. Also etwa, was ist mit Jesus? Mit seinem Lieblingsjünger, mit Maria Magdalena, die in neuerer Zeit an seiner Seite so gern gesehen wird, oder mit all den anderen Sünderinnen, von denen er eine sogar am Jakobsbrunnen bei Haran trifft und eine andere ihm die Füße mit ihren Tränen benetzt, mit ihren Haaren trocknet und salbt. Was für eine schöne Szene, doch die zärtliche Würde dieser Szene wird durch Jesu Lehrworte direkt zunichte gemacht. Was ist mit Elisabeth und Zacharias, das hochbetagte Paar, das doch noch mit Kindesglück gesegnet wird? Ich sehe die beiden irgendwie immer händchenhaltend auf einer Bank sitzend. Was für ein schönes Bild. Was ist mit all den anderen Paaren, angefangen bei Adam und Eva? Spüren Sie da etwas knistern, damals im Paradies? Oder beginnt das erst mit der Scham, als sie sich Feigenblätter nehmen und vor Gott und vor sich selbst den liebenden Blicken verstecken? So vieles bleibt offen. Wo ist denn alledem die Perspektive der Frauen? Mir ist beim Vorbereiten dieser Predigt noch einmal deutlich geworden, wie wichtig, liebe Gemeinde, die kirchliche Trauung ist. Eigentlich was ganz Selbstverständliches, aber ja, Gefühle kommen und gehen. Mein menschliches Lieben und Wollen und Versuchen mag keinen Bestand haben, auch mich selbst trügen. Bei der Trauung bitten wir darum, dass unsere menschliche Liebe mit Gottes liebendem Wollen für uns in Einklang gebracht wird. Darin liegt der Segen. Damit wir eine Liebe auf Augenhöhe leben können, mit unserem Partner, unserer Partnerin und mit Gott, mit uns selbst immer wieder den Einklang suchen. Nur so kann Liebe Bestand haben. Auf zwei Texte sei zum Abschluss dann doch noch gewiesen, was Menschen aus Liebe tun. Am Fenster stehen und warten, Tag für Tag. Und dann endlich aus dem Haus laufen, mit offenen Armen dem verlorenen Sohn schon längst verziehen haben und wiedergewinnen. Ein großes Freudenfest feiern, wie bei einer Hochzeit von Vater und Sohn. Es könnte alles so schön sein. Doch dann ist da auch noch der andere Sohn. Was ist mit ihm? Einfach ist es mit der Liebe nicht. Was Menschen aus Liebe tun, Lieder und Gedichte schreiben. Ich möchte, dass er mich küsst. Dass er mich küsst mit seinem Mund. Ja, deine Liebe ist köstlicher als Wein. Deine Salben verbreiten köstlichen Duft, wie Öl geht dein Name über die Lippen. Deshalb schwärmen die jungen Frauen für dich. Nimm mich mit dir, schnell, lass uns gehen. Der König führt mich heim in seinen Palast. Das, liebe Gemeinde, ist der Beginn eines ganzen Buches voller wunderschöner Liebeslieder. Auch das erste Testament hat sein Hohelied der Liebe. Von Salomo soll es stammen, dem zweiten Sohn von David und Bathseba, unter dem das Volk Israel in Wohlstand und Frieden leben wird. In diesem Salomo zeigt Gott einmal mehr, wie unfassbar sein eigener Liebeswillen ist. Selbst diese Geschichte von David und Bathseba will Gott an ein gutes Ende führen. Als Wiedergutmachung für all das, was passiert ist, ist das ein fast schon unerträglicher Anstoß. Doch diese Liebeslieder Salomos sind wunderbar. Vielleicht stammen einige dieser Lieder sogar von Frauen. Sie nehmen zumindest ihre Perspektive ein und so dürfen sogar wir Männer uns dann auch einmal ein wenig gelobt fühlen. Der verlorene Sohn, die hohen Lieder der Liebe, solche Texte zeigen, unser bruchstückhaftes Erkennen in menschlicher Liebe kann Einklang finden mit dem, was Gott aus Liebe zu uns tut.